heute wieder mal eine Flipchart mitgebracht. Hat letztes Mal so gut funktioniert, dachte ich, mache ich wieder. Ich war nur so effizient, dass ich die alten Blätter weggeworfen habe und musste sie heute neu malen. Läuft die Aufnahme? Supi. Dann begrüße ich auch ganz herzlich alle, die jetzt auf YouTube eingeschaltet haben. Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst der Christusgemeinde Pforzheim. Auch nochmal herzlich willkommen an alle, die hier sitzen. Ich freue mich, heute noch eine Schippe drauflegen zu können auf die Predigt von vor zwei Wochen. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was wir da gehört haben, und dann einen Schritt weitergehen oder zwei, drei. Und ihr dürft euch aussuchen, welcher eurer ist. Und deswegen habe ich das nochmal kompakt mitgebracht, ja, neu gezeichnet für euch. Und ich habe nur die englischen Worte draufgeschrieben, aber ich übersetze sie euch sofort nochmal. Survive heißt überleben, thrive heißt gedeihen, wachsen, sich entwickeln. Ja? Und wir haben darüber gesprochen, dass Survive, das Überleben, manchmal notwendig ist. Dass es Momente gibt, Situationen, Bedingungen, wo wir einfach froh sind, durch den Tag zu kommen, wo wir einfach nicht mehr können, als irgendwie zu überleben. Und das ist ein Gewinn, am Ende des Tages zu sagen, okay, ich habe wieder einen geschafft, danke Jesus, dass du mich durchgetragen hast. Und Gott begegnet uns in den Momenten, wenn wir echt nichts mehr zu geben haben, dann ist er ganz nah bei uns und dann füllt er alles auf, was wir brauchen. Es gibt aber auch Zeiten, wo einfach nur blankes Überleben irgendwie nicht befriedigend und genug ist. Weil wir eigentlich dafür gemacht sind, zu gedeihen, uns zu entwickeln, zu wachsen. Auch in Jesus. Es geht hier immer um dein normales Leben und dein Leben in Jesus. Es sollte dein normales Leben sein, aber wir versuchen, ne, Alltag und so, das ein bisschen zu trennen, dein fleischliches und dein geistliches Leben. Und wir sind dafür gemacht, uns zu entwickeln. Gott möchte, dass dein Leben gelingt, und Gott ist so viel größer, als wir je hier auf dieser Erde erfassen können. Deswegen, egal an welchem Punkt du in deinem Weg mit Jesus bist, wird es immer mehr geben, was du entdecken und lernen kannst und was Jesus für dich vorbereitet hat. Jetzt haben wir in der Jugend nochmal auch über das Thema gesprochen. Und jemand meinte, boah, ja, also die Beständigen, das sind so die Survive-Leute, und die Initiativen, das sind die Thrive-Leute. Ich sagte, nee, das ist so nicht ganz richtig, das habe ich letzte Woche angesprochen, aber nur um zu verdeutlichen, dass du vielleicht von deinem Typus her mehr in die eine oder andere Richtung vom Grundsatz tendierst. Und ich dachte mir, das ist wichtig, dass du es nochmal hier mit allen anspreche. Nicht, dass das irgendwie jetzt dich vor den Kopf gestoßen hat oder du verwirrt bist. Deswegen möchte ich es nochmal klarstellen. So von deinem Grundtypus bist du vielleicht eher der Beständige und du magst es, wenn Sachen einfach so bleiben, wie sie sind. Und das ist gut so. Wir brauchen beständige Leute. Ich brauche ganz dringend beständige Leute in meinem Leben. Haben wir erst am Mittwoch wieder in der Gemeindeleitungssitzung erfahren. Die durfte ich leiten, weil Glöcklers im Urlaub sind. Und ich bin grundsätzlich strukturiert. Aber nicht so arg, wenn ich Sitzungen leite. Ich kann mich super verquatschen, ja, und dann kommst du vom Stöckchen zum Hütchen und weiß ich nicht. Und in Bielefeld hatte ich einen Co-Leiter, der hat immer Stopp sagen dürfen. Also wortwörtlich hat er gesagt, Stopp, Miri, du kommst schon wieder vom Thema ab. Und das war eine total stetige Person, und zusammen waren wir ein prima Team. Ja, ich habe ihm gesagt, ey, du bist Jugendleiter, du musst auch mal ein bisschen aus dir rauskommen und Leute motivieren. Und er hat immer gesagt, Miri, mach mal eins fertig, bevor du das nächste machst. Ja, das ist das mit den Grundtypen, was ich meine, ja. Und es gibt einfach, es ist wie so ein Pendel, ja. Es gibt Zeiten, die werden auch immer wieder kommen, wo du einfach nur überlebst und wo Gott dir da begegnet, wo du bist. Und dann gibt es wieder leichtere Zeiten oder Zeiten, wo der Sturm einfach nicht so doll tobt, ja. Und da will ich uns herausfordern zu sagen, hey, wir wollen uns entwickeln. Wir wollen mit dem Status quo nicht zufrieden sein, weil wir wissen, dass es mehr gibt. Und es ist auch kein Rückschritt in irgendeiner Form, sondern es ist ein Auf und Ab. Es gibt so ein physikalisches Experiment, ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule auch gemacht habt, das ist wie so eine Murmelbahn. Der Startpunkt für beide Murmeln ist gleich und der Endpunkt ist die gleiche Höhe, und eins ist eine gerade Fläche und eins ist so wellig, ja? Und die Murmel, die über die wellige Bahn läuft, die Aufs und Abs hat, die ist schneller am Ziel. Wir denken jetzt manchmal, vielleicht wenn unser Leben einfach smooth läuft, gerade eine steile Strecke runter, auch insgesamt die Strecke ist kürzer, ja, dass wir dann schneller unterwegs sind. Aber die Aufs und Abs, das macht das, was dein Leben wirklich erst in Fahrt bringt. Und das ist das, was dich wirklich voranbringt. Und dann wird es mal Täler geben, wo du glücklich bist, dass du einfach nur überlebst und vielleicht so diesen Bergauf-Moment hast. Und dann wird es Momente geben, wo du einfach wirklich dich entwickeln kannst, wo du gedeihen kannst, wo du wachsen kannst. Und ehrlich gesagt, ist es meistens, oder sollte es eigentlich andersrum sein, und das ist meine Überleitung auch zu meinem nächsten Punkt heute eigentlich, weil mir hat das jemand mal so erklärt. Wir lieben alle die Bergspitzen. In unserem Leben, wenn alles gut läuft, ja, oder wenn wir auf einer christlichen Tagung sind, auf einer Großveranstaltung, wenn wir jung waren, auf irgendeinem Megacamp und du bist voll im Herrn und es ist der Hammer und du brennst und du jedes Mal predigt dir irgendjemand auf so einem Festival darüber, wie kann ich das Feuer mit nach Hause nehmen, wie kann die Welle auch daheim weitergehen, und du kommst nach Hause und spätestens 2 Wochen später bist du im gleichen Trott drin und du ärgerst dich, warum du schon wieder versagt hast, dass du das Hoch, was du auf dem Camp hattest, nicht mit nach Hause nehmen konntest. Und dann hat mir mal jemand gesagt, Miki, eigentlich dürfen wir das unseren Leuten nicht predigen. Weil wisst ihr, der Berg ist toll und den brauchen wir, oben zu sein, die Aussicht zu haben, die Vision zu haben, da geht's weiter, ich sehe den Weg und ich weiß, boah, Hammer, los geht's. Ja? Aber oben auf dem Berg, da wachsen keine Bäume. Ab einer bestimmten Höhe ist da nur noch so Gestrüpp. Das, was Frucht trägt, das ist passiert unten im Tal. Da, wo wirklich Wachstum passiert, da, wo wirklich Frucht zum Tragen bringt, das passiert unten im Tal. Und jeder, der einen Garten hat oder eine Obstwiese oder so, ich weiß ja nicht, ob ihr alle hier so Streuobstwiesenbesitzer seid oder so, ist ja relativ verbreitet hier, das ist Arbeit. Um Frucht zu bekommen, musst du was reinstecken, ja? Du musst die ansehen, ich bin so ein Tomatenmutti, ja? Du musst die ansehen, dann kommen die kleinen Pflänzchen, dann musst du die umtopfen, dann beschweren die sich, mir ist es zu trocken, weil du sie vergessen hast zu gießen, so, ja? Dann musst du sie wieder umpflanzen. Bis du eine Tomate ernten kannst, geht relativ viel Arbeit in so ein Pflänzchen, ja? Und so ist es auch mit unserem geistigen Leben. Da, wo Frucht entsteht, wo wirklich euer Wachstum entsteht, das ist meistens eher in den Talmomenten, ja? Ich mach mal hier weiter. Es geht um in der Krise gedeihen heute. Und es ist eben so, dass in den Momenten, wo es eigentlich wirklich herausfordernd ist, wo du wirklich anstrengende Sachen hast, in denen wirst du erwachsen. Auch darüber haben wir in der Jugend gesprochen. Mensch, was waren denn eigentlich Momente in deinem Leben, wo du so wirklich gewachsen bist? Und ich habe von mir selbst erzählt, das erste Mal mit einem Auto liegen bleiben und den ADAC anrufen. Oh, da geht dir die Pumpe. Ja, das ist heftig. Erstmal Papa anrufen. Papa sagt, bleib mal entspannt, geh an den Straßenrand, ruf ADAC an, ja. Mein Papa hat gesagt, ich soll euch anrufen. Aber hinterher, wenn du dann das Auto mal wieder zu Hause auf dem Hof stehen hast und dem Abschleppwagen hinterher winkst, bist du größer geworden. Bist du erwachsener geworden. Das nächste Mal liegen bleiben, kein Problem. Ich bin mittlerweile Profi. Ich bin mit so vielen Autos liegen geblieben und keins davon war mein eigenes. Anyway, leiht mir trotzdem euer Auto, ich bin guter Fahrer, es lag immer an den Autos, nicht an mir. Mir ist irgendwann mal auf dem Weg zu einem Seminar in einem Kloster, wo wir die ersten 48 Stunden nur geschwiegen haben, mein Portemonnaie geklaut worden. Und weil wir in einem Kloster waren und 48 Stunden geschwiegen haben, brauchte ich natürlich auch mein Portemonnaie nicht und habe es erst 2 Tage später gemerkt und musste jetzt alleine in einem Kloster in der Walachei meine Karten sperren lassen und anrufen, und wie komme ich jetzt nach Hause? Ohne Ausweis kann ich meine Bahnkarte nicht irgendwie berechtigen lassen und so, ja. War alles schwierig, aber danach war ich ein Stück erwachsener. Ich will, oder keiner von uns will durch so eine Momente durchgehen. Liegen bleiben, ja. Mir ist mein Keilriemen gerissen bei einem Mondeo mit 180 auf der Autobahn, ganz links, ja. Will man nicht erleben. Aber hinterher bin ich gewachsen gewesen. Bin ich größer gewesen, bin ich stärker gewesen. Und da kommt unsere heutige Bibelstelle ins Spiel, und zwar Römer 5, Verse 3 und 4. Wer seine Bibel dabei hat, kann die jetzt mal aufschlagen. Oder wer eine App dabei hat, kann die auch aufmachen. Römer 5, Verse 3 bis 4. Oder 3 bis, ich lese 3 bis 5. Ich habe nur 3 bis 4 draufgeschrieben. Also, es wird gewurstelt, es wird gesucht. Ich fange einfach mal an. Wer noch seine App sucht, kann dann dazu kommen. Römer 5, 3 bis 5. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In der Übersetzung, die ich gelesen habe, steht Bewährung. Ich habe jetzt Erfahrung als Wort genommen, aus einer anderen Übersetzung genommen. Aber das sind die drei Schritte, die uns Paulus im Römerbrief aufzeigt. Er sagt, hey, freut euch eurer Bedrängnis. Rühmt euch eurer Bedrängnis. Ja? Mein Papa hat früher mal gesagt, wenn du Bedrängnis oder Anfechtung erfährst, dann freu dich, weil dann machst du irgendwas richtig. Ja? Weil der Feind findet es doof. Also, wir rühmen uns unserer Bedrängnis, weil die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Und das Ausharren bewirkt Erfahrung, Bewährung. Aber unsere Bewährung, die bringt Hoffnung. Die Hoffnung ist die Frucht. Ja? Da kommen wir nachher zu. Bedrängnis kennen wir alle. Dazu würde ich auch die aktuelle Lage sehen. Das bedrängt uns ganz schön. Das bringt unser Leben ordentlich durcheinander. Und wir sind auch an einem Punkt, wo wir mürbe sind. Ich habe das Wort gelernt, wütend. Müde und wütend. Dass mir, ja, das passt. Also oft. Ein sehr geduldiger Mensch an vielen Stellen, aber an manchen Sachen bin ich auch schon mittlerweile echt wütend. Und mein Ausharren wird langsam dünn. Ja. Aber ich möchte euch bei diesem Bedrängnis und Ausharren in eine andere Bibelstelle mit reinnehmen, die mir mal jemand näher gebracht hat. Und zwar aus Malachi. So oft haben wir noch nicht über Malachi hier gepredigt. Vielleicht müssen wir mal Malachi reinnehmen. Malachi, letztes Buch im Alten Testament. Und da steht in Malachi 3, er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Er wird die Leviten reinigen und sie läutern wie Silber, sodass sie dem Herrn Opfer bringen, die ihm gefallen. Es bringt jetzt vielleicht für euch jetzt erstmal wenig Sinn, warum ich jetzt über irgendjemanden rede, der Silber schmilzt, also der Menschen wie Silber schmilzt. Aber ich habe eine gute Freundin gehabt, die über die gleiche Stelle gestolpert ist und gesagt, ich verstehe die nicht. Und sie, das ist eine richtig coole Frau, sie ist losgegangen zu einem Gold- und Silberschmied und hat gesagt, erklär mir, was es mit dem Silberschmieden auf sich hat. Und er hat ihr Folgendes erklärt. Wenn man Silber schmieden möchte oder wenn man Silber erstmal läutern möchte, ja, dann wird es ins Feuer getan. Kennt ihr alle, so das Prozess, meistens so ein Schälchen drinne, ganz heiß, dass sich die Schlacke absetzt. Bei Gold ist das genauso, habt ihr bestimmt alle vor Augen, ihr seid ja hier in der Goldstadt. Jedenfalls, beim Silber ist es so, dass es relativ lange braucht und ziemlich heiß ist. Und das ist die Bedrängnis und das Ausharren. Das dauert eine Weile und es ist heiß. Ja? Es ist heiß und es ist Ausharren. Und da denkst du vielleicht, wenn du dich genauso fühlst, ey, wo ist eigentlich Gott? Warum tut er mir das an? Und der Silberschmied hat Folgendes gesagt. Es braucht eine Weile, aber ich mache es, damit das Silber klar wird, dass das Silber rein wird. Und während ich das schmelze, darf ich meine Augen nicht davon nehmen. Wenn ich einmal weggucke, ist wie mit Milch, kocht über, keine Ahnung, ja, ich darf meinen Anblick nicht vom Silber wegnehmen. Und so ist es mit Gott, das, was er da in der Bibelstelle sagt. Auch wenn wir gerade durch echte Bedrängnis gehen und unser Ausharren dünn wird, kann Gott seine Augen nicht von dir nehmen. Er ist die ganze Zeit da. Er guckt die ganze Zeit auf dich, der weiß genau, was gerade los ist, der weiß genau, dass es gerade wehtut, ja? Aber seine Augen sind die ganze Zeit auf dich gerichtet. Er ist die ganze Zeit da. Und dann das Letzte, was dieser Silberschmied gesagt hat, und das hat mich am allermeisten fasziniert. Wir haben gefragt, oder meine Freundin hat gefragt, woher weißt du denn, dass es fertig ist? Und er hat gesagt, wenn ich mich darin spiegeln kann. Und das berührt mein Herz immer wieder. Weil ich mich frage, kann sich Gott gerade in mir spiegeln? Kann sich Gott gerade in mir spiegeln? Bin ich wirklich schon an einem Punkt, wo Gottes Angesicht in mir so sichtbar ist, wenn ich Leuten begegne, dass sie das Gefühl haben, sie sehen im Spiegel Gott? Oder führen meine Umstände, mein Bedrängnis gerade dazu und meine ausgedünntes Ausharren, dass ich wütend bin? Dass die Wut in mir irgendwie immer wieder Überhand gewinnt. Oder meine Frustration oder was auch immer es ist, meine Zweifel, meine Depression, dass es irgendwie mein Silber verunreinigt. Dass das irgendwie an die Oberfläche kommt. Wenn du in letzter Zeit mit Menschen redest, was ist das erste Thema? Oder das Thema, was immer wieder aufkommt? Bei mir ist es allermeistens mit Leuten Corona und Impfen. Und meistens läuft die Unterhaltung nicht so richtig friedlich. Ja? Kennt ihr vielleicht auch. Ich versuche immer wirklich friedlich zu sein und liebevoll zu sein und verständnisvoll zu sein, aber manchmal reicht es mir auch. Ja? Können wir alle, glaube ich, so sagen. Aber ich glaube, dass es uns als Silber manchmal verschleiert. Das ist okay, die Empfindung zu haben. Aber was du aussprichst, wird dein Herz beeinflussen. Nur andersrum, wovon dein Herz voll ist, davon wirst du reden. Und ich möchte nicht, dass den Leuten, denen ich begegne und ein Licht sein will, dass erstmal das so negativ kommt und dass mein Mund überläuft von Dingen, wo ich nicht Gott widerspiegle. Aber gleichzeitig sitzen wir in der Bedrängnis, damit es geläutert wird, damit es gereinigt wird. Also nicht verzweifeln, dass der Prozess bei dir noch nicht abgeschlossen ist, aber stell dir immer wieder die Frage, kann sich Gott schon in mir spiegeln? Oder was beherrscht mich gerade in meiner Bedrängnis und in meinem Ausharren? Ich habe es gerade schon angesprochen mit der Erfahrung, die Bewährung. Ja? Wenn wir durch Sachen mal durch sind, dann sind wir irgendwie gewachsen. Aber es braucht oft die Herausforderung, es braucht oft die schweren Zeiten, dass Wachstum wirklich passieren kann. Und es ist so schwer und es ist echt harte Arbeit und es tut weh und das weiß ich. Aber da kommen wir zurück zu diesem Survive and Thrive, zum Überleben oder zum Entwickeln. Und es ist nicht, also es ist einerseits ein Zustand, in dem wir eben sind, je nach Umständen, aber es ist auch eine Herzenseinstellung. Sitze ich jetzt in meinem Ausharren und mache gerade Erfahrungen, auf die ich verzichten könnte, ja? Und sitze ich da drinnen und komme nur irgendwie über die Runden? Oder sage ich, ey, was kann ich hier für Erfahrungen wirklich sammeln? Was ist das, was Gott vielleicht mich gerade lehren möchte? Wo kann ich aus dieser Krise gestärkt hervorgehen? Wenn wir in einem Jahr, in zwei Jahren zurückgucken auf 2020, 2021 und uns fragen, Mensch, was habe ich in der Zeit eigentlich gelernt? Wo habe ich mich eigentlich mit Gott entwickelt? Da hoffe ich, dass wir alle was benennen können. Weil jetzt ist gerade eine Chance zu sagen, hey, es ist blöd. Und blöd ist hier jetzt ein ganz liebes Wort. Ja? Aber Gott nutzt die harten Momente, um dich zu lernen. Und die Frage ist, suchst du danach oder nicht? Es gibt die Momente, ja, um hier nochmal zurückzukommen. Es gibt die Momente, wo es wirklich hart auf hart kommt und da ist Survive, alles, was du machen kannst, dann ist voll in Ordnung. Und dein Akkustand ist gerade echt leer und du bist irgendwo hier. Ja? Und ey, Gott liebt dich, das ist gar kein Problem, du musst dich nicht schlecht fühlen. Aber wenn du vielleicht schon weiter hier drüben bist, auch wenn die Umstände immer noch blöd sind, dann würde sich Gott von dir wünschen, dass du sagst, Herr, was hast du für mich? Wo kann ich gerade was lernen? Und das kannst du auch, wenn du hier drüben bist. Wenn du hier drüben bist und sagst, hey, ich such dich und ich such, was du für mich hast und du brauchst eigentlich deine Ruhe und eigentlich möchtest du dich abwenden und von nichts mehr was hören und sag, mir reicht's, ich setze mich auf mein Sofa, ja, ich brauche Ruhe und es ist auch legitim, Ruhe zu brauchen, dann kriegst du deine Ruhe. Aber wenn du danach fragst, sag Gott, was hast du für mich? Und Gott sagt, das, was du brauchst, ist Ruhe. Da hast du auch Ruhe. Aber bei dem einen bist du Gott zugewandt und bei dem anderen bist du Gott abgewandt. Das Ergebnis ist Ruhe, weil Gott dich kennt und Gott weiß, was du brauchst. Und wenn es gerade hier drüben ist, dann ist er die Oase, die für dich da ist. Wenn du aber vielleicht ein bisschen weiter drüben bist, dann sagt er, hey, weißt du was? Ich habe was Neues für dich. Ich könnte dir was beibringen. Wir könnten ein paar Schritte gehen. Ja? Die Frage ist, wie ist deine Herzenshaltung? Ja, Survive and Thrive, das sind Umstände, aber es ist auch deine Herzenshaltung. Wie begegnest du deinem Gott? Wie begegnest du der Beziehung zu ihm? Ich weiß nicht, ob das für euch ein gutes Beispiel ist. Für mich ist es ein gutes Beispiel. Ich bin einfach Wassersportler. War jemand von euch schon mal raften oder hat wenigstens schon mal Leute gesehen, die auf dem Fluss so Rafting gemacht haben? Bei Rafting ist bei jedem Boot ist die wichtigste Regel, wenn du so schnell bist wie das Wasser, dann führt dich das Wasser. Wenn du schneller bist als das Wasser, dann kannst du dein Schiff kontrollieren und gucken, wo du hinfährst. Du kannst dich treiben lassen und dann gehst du vielleicht durch die Stromschnellen und dann wirst du ganz schön nass oder du wirst aus dem Boot geschleudert oder du kannst paddeln, was das Zeug gibt, aber du behältst die Kontrolle. Und du kannst bestimmen, wo du hingehst. Also muss immer schneller sein als die Fahrt durchs Wasser. Fahrt im Wasser. Du brauchst die Fahrt durchs Wasser, so heißt es. Und du kannst, auch wenn es dir besser geht und dein Stand hier drüben ist, kannst du dich vom Wasser treiben lassen. Das ist okay, du wirst irgendwann ankommen, ja, du siehst was von der Gegend, ja, aber das Wasser führt dich dahin, wo das Wasser dich hinführen möchte. Und es ist vielleicht nicht da, wo du hin willst. Deswegen auch immer erst gegen die Strömung fahren, dass wenn was passiert, du wieder zurückkommst. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn du den Motor anschmeißt oder deine Paddel rausholst, dann kannst du bestimmen, wo es hingeht. Dann kommst du auch an, aber du kommst wahrscheinlich schneller an, du hast mehr gesehen und du läufst nicht so schnell auf Grund. Außer wenn du bist wie Miri, die versucht an einer flachen Stelle zu wenden und den Propeller kaputt macht. Auch nicht mein Boot. ich bin guter Fahrer, wirklich. Den Stein nur nicht gesehen. Lass uns sagen, boah, wenn ich gerade nicht kann, ich komme gerade aus dem Sturm, ja, meine Seekrankheit ist noch nicht vorbei, ich hänge eigentlich noch über der Reling und fütter die Fische, dann ist sich treiben lassen voll in Ordnung. Aber die Tabletten wirken, du behältst schon wieder Sachen drinne, hast Milchreis gegessen, alles prima, dann kannst du auch wieder paddeln. Und dann wirst du bestimmen, wo du hinfährst. Dann wirst du was erleben, dann wirst du was sehen, dann kommst du vielleicht auch noch zu einer schönen Insel, wenn du auf dem Meer bist und nicht auf dem Fluss oder so. Ja? Das ist der Unterschied zwischen Überleben und sich entwickeln. Lässt du dich treiben, obwohl alles wieder schön ist, weil ich komme ja an? Oder sagst du nicht, da ist Meer und das Boot, was ich habe, hat so viel Potenzial, dass es richtig Bock machen könnte. Stell dir vor, du hast da 200-300 PS Motoren hinten dran und kannst den Hebel auf den Tisch legen. Ist Hammer, kommt vorne erstmal die Spitze hoch und... Cool, besser als dümpeln. Also. Wo stehst du in dem Punkt Erfahrung und Bewährung in der Krise? Lässt du dich treiben von der Krise, weil es gerade dran ist? Oder lässt du dich treiben von der Krise, weil es halt, ach, es reicht mir. Sehr nett hier. Ich habe alles, was ich brauche. Ja? Wasser, Brot. Dass du ein 3-Sterne-Gänge-Menü haben könntest, das verpasst du dann. Also, Bedrängnis ist doof, aber es bringt uns voran, weil es Wachstum passiert. Es bewirkt Ausharren. Ausharren bewirkt Bewährung, Erfahrung. Es bringt uns voran und wir können Gott fragen, was willst du eigentlich gerade mit mir tun? Und jetzt kommt eigentlich der größte Punkt, die Hoffnung. Weil Hoffnung ist nach über einem Jahr Corona so eine Sache. Wie viel Hoffnung hast du eigentlich gerade noch? Hoffnung kann ganz schön schwinden in den letzten Tagen, weil wir einfach nicht wissen, wann es jemals wieder irgendwie anders wird. Wir haben schon so viele Versprechungen gehört und doch ist nichts passiert. Oder jedenfalls nicht das, was wir uns versprochen haben. Oder was wir erwartet haben. Mein liebster Teil der Pandemie war, als wir gedacht haben, das Ding ist in 2 Monaten wieder rum. Ja? Wie leichtsinnig waren wir? Und Hoffnung schwindet. Und sagt, hey Herr, ich hatte Hoffnung. Ich hatte wirklich Hoffnung. Aber eigentlich ist sie mir abhanden gekommen oder sie bröselt gerade extrem um mich rum. Und ich habe noch eine Bibelstelle für euch. Für die ihre Bibeln dabei haben, können mal Sprüche aufschlagen. Wir haben heute 2 Neues, 2 Altes Testament, gute Waage. Sprüche 13, 12. Sprüche sagt Psalm, ja. Wenn du bei den Propheten bist, bist du zu weit. Und im ersten Drittel. Super. Sprüche 13, 12. Da steht, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber wenn Träume wahr werden, herrscht Leben und Freude. Das haben die Schreiber von vor tausenden von Jahren schon erkannt, wo wir gerade drinnen sitzen. Hoffnung, die zu lange ausbleibt, die zu lange herausgezogen wird, die zu lange auf sich warten lässt, macht krank, macht dein Herz krank. Und das ist traurig. Das macht mich richtig traurig, weil ich ein hoffnungsvoller Mensch bin. Und für mich gerade, da steht, Hoffnung macht mich krank. Und ich denke so, nein, Hoffnung macht mich nicht krank. Aber ich glaube, es ist gerade für jeden total verständlich. Diese hingezogene Hoffnung, Monat nach Monat nach Monat, nach über einem Jahr. Und du sitzt da und denkst, diese unerfüllte Hoffnung, die macht gerade was mit meinem Herzen. Und sie macht mein Herz nicht froh. Und jetzt steht Miri da vorne und sagt, hey, all das bringt Hoffnung als Frucht, aber eigentlich kann ich daran gerade gar nicht mehr so richtig glauben, weil das hat sie mir schon am Anfang der Pandemie gepredigt und es ist immer noch nichts passiert. Und ich kann euch auch nichts Neues predigen, ich predige euch heute alles, was ihr schon mal gehört habt. Aber ich weiß, dass ich mich an Bibelversen wie diesen festhalte, weil ich sage, es wird mir versprochen, dass meine Bedrängnis Hoffnung bewirkt. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat und die gleiche Macht, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die lebt in dir und in mir und in dir und in dir und in dir. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass Jesus den Tod besiegt hat. Wir sind gerade noch in der Zwischenzeit, wir sind noch in der Zeit, wo der Tod und der Feind rumgeht und stiehlt wie ein Räuber in der Nacht. Aber die Hoffnung, die ich habe, ist die Macht Gottes, die in mir lebt. Jesus hat alles schon bekommen. Geh mal andersrum, die Kamera sieht's nicht. Da ist das Kreuz. Das ist unser Zeichen der Hoffnung. Das ist das, was wir haben. Und ich weiß, dass Jesus nicht aufhört. Jesus ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ja, wir müssen vielleicht einen neuen Kreislauf von Bedrängnis und Ausharren und Erfahrung sammeln machen, bevor wir unsere Hoffnung erneuert sehen. Und es ist okay, wenn du sagst, meine Hoffnung, meine unerfüllte Hoffnung macht gerade mein Herz krank. Ey, dann geh rüber auf die Survive-Seite. Dann geh zu Jesus und sag, Herr, ich brauch dich. Ich brauch, dass du gerade meiner Seele gut tust. Dass du mein Herz erquickst, dass du meinen Geist aufrichtest. Oder du sagst, ey, meine Hoffnung, da geht's gerade so lala. Und eigentlich brauche ich was, was mich motiviert, was mich vorwärts hält, was mich in Bewegung hält, wo ich paddeln kann, wo ich mich richtig reinhängen kann. Und dann wächst meine Hoffnung, dann sage ich dir, ey, knie dich rein, frag Jesus, was hast du eigentlich für mich? Und ich sag dir, mit Jesus unterwegs zu sein, ist immer ein Abenteuer, ist wie Wildwasser-Rafting, ja? Ey, das ist super. Und es lohnt sich, Wachstum zu suchen. Zu sagen, Herr, was hast du eigentlich für mich? Und jetzt kommt meine letzte Bibelstelle für heute. Wir springen wieder ins Neue Testament. Epheser 3, Vers 20. Einer meiner absoluten Lieblingsverse. Epheser 3, Vers 20. Und da steht, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen können. Durch die mächtige Kraft, von der ich gerade gesprochen habe, Jesus von den Toten auferweckt, die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir jemals erbitten oder hoffen würden. Wie cool ist das denn? Was ist das für eine Zusage, ja? Gott hat noch so viel mehr. Was sind deine kühnsten Träume? Was sind Sachen, die du dich gar nicht zu hoffen wagst? Gott kann so viel mehr in dir tun, als du dich je trauen würdest, dich von ihm zu erbitten. Weil er so viel größer ist. Weil er so viel stärker ist. Er hat die ganze Welt in der Hand. Und er ist auch der Herr über das aktuelle Chaos. Er hat so viel mehr für dich, durch die Kraft, die schon in dir lebt, als du jemals erbitten oder hoffen könntest. Frag dich heute, an welcher dieser Stellen stehst du gerade? Ich habe euch Fragen mitgebracht. Ich war heute Morgen schon fleißig. Ich war schon im Schlafanzug hier unten. Sieht so hübsch aus. Könnt ihr wahrscheinlich nicht so gut lesen, aber wir können nachher Fotos machen. Erste Frage, wie ist gerade dein Füllstand, dein Herzenstand? Bist du auf der Survive-Seite, auf der Thrive-Seite, irgendwo dazwischen? Ja? Wie sind deine Umstände, wie ist dein Herz gerade, wie fühlt sich das an? Wie ist gerade dein Füllstand? Das ist das Erste. Das sollten wir öfter mal abfragen bei uns selber. Wie ist dein Füllstand? Zweite Frage, kann sich Gott in dir spiegeln? Bin ganz talentiert, das soll ein Spiegel sein, ja? Keine Tischtenniskelle oder so. Kann sich Gott gerade in dir spiegeln? Oder was sind Sachen, die er eigentlich gerade ausräumen möchte? Ja? Und dritte Sache, frage Gott, was möchtest du an mir oder in mir tun? Es kann sein, dass deine Antwort ist, chill mal, ich bin deine Ruhe, ich bin dein Frieden. Oder er sagt, hey, ich kann so viel mehr an dir tun, als du je zu hoffen gewagt hast. Das sind die drei Dinge, die möchte ich dir mitgeben. Schreib sie dir auf, fotografiere sie dir ab. Sag deinem Hauskreisleiter, hey, können wir über die Fragen sprechen, die Miriam am Sonntag gestellt hat, ja, wenn ihr euch trefft diese Woche. Dring darüber nach, sprich mit deinem Partner, deiner Familie darüber, sprich mit deinem Gott darüber. Wie ist dein Füllstand? Kann Gott sich in dir spiegeln? Und frag, was, Herr, möchtest du mit mir tun? Und das Allerwichtigste ist, gib die Hoffnung nicht auf. Gib nicht auf. Bleib dran. Weißt du, was das Schöne an Gott ist? Wir dürfen mit allem kommen. Und du darfst auch kommen und sagen, yo, Alter, meine Hoffnung ist dahin, ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Warum machst du nichts? Du darfst mit deinem Zorn zu Jesus kommen. Und er sagt, hey, komm in meine Arme, ich will dich erquicken, ich will dir Liebe schenken, ich will dir die Hoffnung schenken, die du brauchst. Aber geh mit der Wut nicht irgendwo anders hin, sondern geh zu Jesus. Und gib die Hoffnung nicht auf. Amen. So viel von mir. Wie gesagt, ich lasse es auch auf jeden Fall so da. Schreibt es euch ab, kommt nachher mit eurem Telefon, macht ein Foto davon. Ich schaue mal, dass ich vielleicht ein Foto davon auf die Homepage bekomme. Ey, gebt nicht auf. Guck, wo stehst du gerade? Ich kann nicht aufhören zu predigen. Halleluja. Amen.